Herzlich willkommen zum vorletzten Abend in dieser Gestalt. Der letzte Abend wird ganz anders sein. Wir werden einen sehr eindrucksvollen Gottesdienst feiern, in dem wir viele Elemente so verfremden, dass wir sie wieder neu entdecken. Wir sind auf dem Gipfel, das ist richtig. Und ich möchte heute mit Ihnen nachdenken über die Frage, wer eigentlich ist ein Christ? Und oft genug kann man sich einer Antwort nähern, indem man die Frage nochmal negativ stellt, nämlich, wer ist eigentlich kein Christ? Oder was ist überhaupt ein Christ? Ich habe ein paar Missverständnisse mitgebracht zum Thema Christsein. Ich erinnere mich, es war vor vielen Jahren in einer norddeutschen Großstadt, ich weiß auch den Namen inzwischen wieder, ich hatte ihn zeitweise vergessen. Das war eine etwas größere Veranstaltung als diese, das waren viele junge Leute da und die gingen am Tag vorher oder ich glaube selbst am selben Tag noch auf die Straße und fragten die Leute, glauben Sie an Jesus Christus? Und, warte mal, ich nehme mal das andere Bild. Und die Antwort war erstaunlich. Ich gehe nochmal zurück. Die Antwort war erstaunlich. Die Leute antworteten, ich bin evangelisch. Dann sagten die Interviewer, ach, das wurde übrigens abends dann abgespielt. Das wussten die Interviewten wahrscheinlich nicht. Ja. Das war ein großes Gelächter unter anderem auch im Saal. Also, sagte der eine, ich kenne den Pastor gut. Ja. Und dann sagt jemand, freut uns, dass Sie Ihren Pastor gut kennen oder dass Sie evangelisch sind. Jemand sagte, er sei getauft, sind wir auch. Aber wir wollten eigentlich gerne wissen, glauben Sie an Jesus Christus? Und bei diesem Interview ist mir etwas deutlich geworden, was es eigentlich nur im christlichen Abendland, im postchristlichen Abendland und vor allem in Deutschland gibt. Eine Verwechslung zwischen Glauben und Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Das nimmt immer mehr ab, das ist richtig, in den Städten allemal. Ich glaube, in Hamburg sind noch 30%. Die einer Kirche angehören, also nominell, ganz unabhängig von dem, was sie dann auch glauben. Also das nimmt ab, aber das ist doch ganz tief in der deutschen Volksseele verwurzelt. Glauben und Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, das ist ein und dasselbe. Es ist ein Missverständnis. Natürlich wird sich ein Christ in Gemeinschaft mit anderen wohlfühlen. Das Christsein und das Judentum und der Islam, die großen Schriftreligionen, sind Gemeinschaftsreligionen. Der Hindu kann alleine in den Tempel gehen, der Buddhist auch. Aber Christsein und ist etwas, was in Gemeinschaft geschieht. Im Judentum übrigens ist es so, dass wenn zur Sabbatfeier nicht mindestens 12 erwachsene Männer da sind, die Feier ausfällt. Da würde hier so mancher Gottesdienst ausfallen, denke ich mal, wenn der Pastor, der Küster und seine Frau ist und die Elisabeth, die immer jeden Sonntag kommt. Also Christsein ist eine Gemeinschaftsreligion, ist auch richtig so. Ja? Wir wollen voneinander lernen. Der Leib ist ein Gedanke, darüber werden wir morgen reden, der ganz häufig vorkommt, wenn es um Gemeinschaft der Christen geht. Und hier in unserem Kulturkreis fällt das vielleicht gar nicht so doll auf. Aber wenn ich zum Beispiel an Indien denke, dann ist Gemeinschaft der Christen untereinander besonders wichtig, um eben zu lernen voneinander. Denn das, was in dem anderen Kulturkreis gelebt wird, ist so anders als das, was Christen gerne leben wollen, dass man sich ständig wieder aneinander orientiert und sich gegenseitig hilft. Und so weiter. Also, ein Christ wird einer Religionsgemeinschaft angehören, aber nicht jeder, der automatisch einer Religionsgemeinschaft angehört, ist ein Christ. Ich bin zum Beispiel als Pfarrer der Hannoverschen Landeskirche, geheiligt werde Ihr Name, der Hannoverschen Landeskirche nie gefragt worden, ob ich glaube. Ja? Ich bin gefragt worden, ob ich die Bekenntnisschriften kenne und mich darauf verpflichten lasse, aber ob ich glaube, bin ich nie gefragt worden. Man kann Bischof werden. Oder dass irgendjemand fragt, glauben Sie eigentlich, was Sie da tun? In meinem kleinen Dorf, in dem ich kurze Zeit Ortspastor war, stand eine Kirchenvorstandswahl an. Und einer aus der Gemeinde hat sich doch wirklich erdreistet, einen Kirchenvorsteher, der sich zur Wahl stellte, zu fragen, ob er das überhaupt glaubt. Das war wochenlang Ortsgespräch, so eine Unverschämtheit, Menschen auszufragen. Ja, so. Nein, man kann im Kirchenchor singen, man kann Kirchenvorsteher werden, man kann und braucht nicht zu glauben. Die nominelle Zugehörigkeit zu einer Kirche und Glauben sind zwei Paar Schuhe. Ein frecher amerikanischer Prediger hat mal hier in Deutschland gesagt, als er begriffen hatte, dass das Missverständnis existiert. Wer zufällig in der Garage geboren wird, ist noch lange kein Auto. Ja? Und wer zufällig in einer christlichen, abendländischen Gesellschaft lebt und da hineingeboren ist, ist noch lange kein Christ. Warum liegt mir so sehr daran, dies zu unterscheiden? Ich werde nicht durch die Reihen gehen und sagen, du gehörst zwar zur Kirche, aber du glaubst nicht und so. Ja, darin liegt mir überhaupt nicht. Aber mich regt es innerlich auf, wenn ich zum Gottesdienst gehe und mein Kollege beginnt schon mal mit Liebe Gemeinde. Ja? Ich komme hin und bin skeptisch und habe mit der lieben Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Ich will wissen, ob da mit in der Kiste mit Religion was für mich drin ist. Ja? Oder wir wollen jetzt beten. Und dann geht es los. Liebe Mitchristen, ich will nicht beten, ich bin auch kein Mitchrist. Ja? Ich habe viele Fragen. Ich bin gekommen, weil ich viele Fragen habe. Nehmt mich doch bitte in dieser Situation ernst. Stellen Sie sich vor, ich hätte hier Abende gehalten zum Thema, wie man seine Millionen am besten unterbringt. Ja? Und hätte Ihnen hier Vorschläge gemacht für Anlagegeschichten, hätte Ihnen gesagt, wo man am besten einkauft, den Rolls-Royce, am besten nicht in England, sondern in Dubai, da ist er billiger und der Flug ist ja auch nicht teuer, erste Klasse ungefähr 8.000 Euro. Und wir hätten darüber die ganze Abend geredet. Sie sitzen da und sagen, warte mal, das geht mir vollkommen vorbei, das ist nicht mein Thema. Ich muss zusehen, dass ich gerade mal so über die Runden komme. Ich habe das Gefühl, dass viele Predigten, die gehalten werden in unseren Kirchen, ja, an den Menschen schlicht vorbeigehen. Ja. Mir sagte mal jemand, wenn ich zum Gottesdienst gehe, habe ich das Gefühl, ich gehe ins Kino und sehe den zweiten Teil des Films. Ja. Der erste muss irgendwann Feuer gelaufen sein. Ja. Wir müssen einander akzeptieren, auch wenn wir nominell Glieder der Kirche sind, dass es Menschen gibt, die große Abständigkeiten haben zum Glauben und denen müssen wir liebevoll Rechnung tragen. Ja? Also, nicht jeder, der einer Religionsgemeinschaft angehört, ist automatisch ein Christ. Okay? Das ist das erste Missverständnis. Das zweite Missverständnis ist noch spannender. Ich bin ja Reisender und wenn ich Vorträge halte, kommen ab und zu ein paar ernsthafte Christen, die sehen auch schon so aus, ja, auf mich zu, ja, und sagen, Herr Pastor, glauben Sie an die Jungfrauengeburt? Wie aus der Pistole geschossen, Sie sagen, jawohl. Wenn ich sage, wissen Sie, das ist so eine schwierige Sache, bin ich sofort durchgefallen, ja. Da wird der Glaube gemessen an dem Fürwahrhalten von Dogmen und kirchlichen Lehrsätzen. Ja. Das ist natürlich eine spannende Geschichte mit der Jungfrauengeburt. Jeder Pharao war jungfräulich geboren. Ja. Das gehörte zum Status eines Gottkönigs, dass er jungfräulich geboren ist. Jetzt kann man sagen, das ist ein Symbol, das ins Christentum hineingekommen ist, um zu sagen, dieser Jesus ist wirklich Gottkönig. Es kann aber auch sein, dass Gott gesagt hat, jetzt zeige ich mal, wie es richtig geht. Ja, und wir machen das mal. Ja, die Frage ist sehr viel, die Antwort ist vielfältig. Ich finde diese Lehre von der Jungfrauengeburt unwahrscheinlich geistvoll. Mir geht es gar nicht so sehr um das Faktum, dass das ist oder nicht ist, sondern dass das dahinter steckt, finde ich so spannend. Ja? Ich hoffe, dass jede meiner Vorträge Jungfrauengeburten sind. Das heißt, von Gottes Geist in mich hineingezeugt, in mir ausgetragen und durch mich hindurch an die Welt abgegeben. Es ist unverkennbar meine Rede. Und wer mich länger kennt, weiß, ich wiederhole mich auch immer wieder. Und das ist typisch Krause. Aber ich hoffe, dass die Gedanken nicht von mir kommen, sondern dass sie göttliche Inspiration sind. Jungfrauengeburt. Ja? Und so gibt es viele Dogmen und Lehren der Kirche, die hochspannend sind. Zum Beispiel das Konzil von Chalkedon, wo über Jahrzehnte ein dicker Streit unter den Christen herrschte, im dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert, ein dicker Streit herrschte um die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Ist er Mensch oder ist er Gott? War er Mensch, ist durch die Taufe Gott geworden? Ist er 50% Mensch oder 50% Gott? Eine dicke Diskussion, die über Jahrzehnte in den jungen Kirchen stattfand. Und dann haben sich die Leiter der Kirche, die Bischöfe, zusammengesetzt und haben, ich glaube, es ging über ein Jahr, ein Konzil gehalten, um diese Frage zu klären. Und dann kam die auf eine Antwort, und ich glaube, das ist das größte und schönste Dogma der Kirche überhaupt. Sie sagten, Jesus ist 100% ganz und gar Mensch. Mit Fehlern, mit Irrtümern, mit Sterblichkeit, mit Versagen, mit Ängsten. 100% Mensch. Und er ist 100% Gott. Fehlerlos von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, so. Und jetzt weiß jedes Kind, auch vor Pisa schon, dass eine Sache nicht 200%ig sein kann. Und dann sagten sie noch in diesem Dogma, unzertrennt und unvermischt ist er wahrer Mensch und wahrer Gott. Und immer da, wo diese Lehre auseinandergezogen wird, wo er nur wahrer Mensch ist oder nur wahrer Gott ist, entsteht Irrlehre und Konfusion. Das zusammenzuhalten. Ich habe einen Menschen, ja, den liebe ich wie einen Mensch. Ich habe erotische Beziehungen zu Jesus. Ja. Die Bilder, die ich von ihm habe, aus der Bibel, die haben mich so fasziniert. Ja. Und da ist er für mich Mensch. Ja. Und gleichzeitig weiß ich, er ist nicht wie ich, er ist anders. Ja. Er ist das Abbild Gottes in die Zeit. An ihm kann ich ablesen, wie Gott ist. Also ganz spannend. Solche Lehren. Und ein Christ wird sich mit der Lehre seiner Kirche befassen. Das ist gut so. Diese ganzen Halleluja-Christen, die sich nie intensiv mit ihrer Lehre befasst haben, sind mir manchmal sehr lästig. Ja? Ich habe übrigens gestern eine dumme Bemerkung gemacht mit den drei Intellektuellen. Ich wollte eigentlich sagen, dass die Frage nicht eigentlich eine intellektuelle Frage ist. Das wollte ich nur anmerken. Also er ist wahrer Mensch und wahrer Gott, sagt Jesus Lehre. Und ein Christ wird sich darum mühen, seine Lehre der Kirche zu begreifen. Aber nicht alle, die begriffen haben, was die Kirche lehrt und das alles für richtig halten, sind automatisch Glaubende. Ja? Als ich Christ wurde, im Orient, im Iran, nach einem Erdbeben, fing ich an, über mich und mein Leben nachzudenken. Und da half mir ein anglikanischer Priester, zum Glauben zu finden, indem er mir den Glauben geschenkt hat. Das erzähle ich vielleicht nochmal irgendwann. Und ich war hin und weg und hatte von der Lehre der Kirche überhaupt keine Ahnung. Und das ist bis auf diesen Tag so. Ich habe zwar wesentlich mehr Ahnung als früher, aber ich kann Dinge denken, die trauen sie sich gar nicht auszusprechen. Ich habe mit vielen Lehraussagen meiner Kirche dicke Probleme, ja? Und bin verliebt und glaube. Und wenn damals jemand gekommen wäre und gesagt, wenn du nicht die Transsubstantiationslehre glaubst, dann kannst du kein Christ sein. Der hätte die kleine Pflanze des Glaubens zertreten. Und wenn sie mit ihrem Glauben so lange warten, bis sie alles begriffen haben, was die Kirche lehrt, it took a little bit longer than a lifetime. Ja? Sie warten am Ziel vorbei. Ich habe das erlebt. In einer Hochschulveranstaltung in Göttingen kam eine junge Studentin auf mich zu, hatte Tränen in den Augen und sagte, das sagen Sie. Meine Eltern haben gesagt, wenn du nicht glauben kannst, dass Jesus 600 Liter Wasser zu Wein gemacht hat, dann kannst du kein Christ sein. Ich traue ihm das zu, das kann er sicherlich. Aber Johannes zum Beispiel schreibt dieses Wunder, als erstes Wunder, das Jesus tat, in seinem Brief, den er an die Griechen richtete, und da war zu der Zeit gerade der Dionysus-Kult. Ja, der Gott des Weines wurde verherrlicht und angebetet. Und Johannes schreibt seinen Griechen, der hier 600 Liter guten Wein, das hat er gemacht, ne? So, damit die schon mal hinhören. Will sagen, wenn man Probleme hat mit der Lehre der Kirche, kann man ein gläubiger Mensch sein. Und wenn man alles weiß und hätte der Liebe nicht, ist mein tönend Erz und klingende Stelle 1. Korinther 13. Zwei Dinge, okay? So, das sage ich noch ganz emotionslos. Beim dritten Missverständnis, da wird es dann wirklich kritisch. Das macht man in Deutschland nicht. Im Ausland ist es überhaupt kein Problem, allemal in Asien. Wenn man zusammen irgendwas unternimmt, man lernt sich kennen, da fragt man, are you a Hindu, are you a Christian? Und dann sagt der andere, ja, I'm a Christian, I'm a Hindu. No problem. Das Bekenntnis formuliert man. Wenn man hier auf der Straße fragen würde, sind Sie ein Christ? Ja, dann ist es schon schwieriger. Auch das habe ich erlebt, ein Interview mit in der Einkaufszone, junge Leute mit dem Mikroskop, ja. Sind Sie ein Christ? Und dann kam die Antwort, das wage ich von mir nicht zu sagen. Oder ich bemühe mich, und da kommt noch ein Attribut, ein guter Christ zu sein. Nun, in der Tat gibt es Antworten auf Fragen, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann. Ja? Aber wenn ich Sie frage, sind Sie ein Mann? Und Sie sagen, das wage ich von mir nicht zu sagen. Dann ist da irgendwas in Ihrer Entwicklung falsch gelaufen. Ja? Oder sind Sie eine Frau und Sie sagen, Sie bemühen sich. Ja? Da ist auch was falsch gelaufen. Ja? Was hören die Leute, wenn man sie fragt, sind Sie ein Christ? Man hört hier im Abendland, sind Sie ein moralisch hochstehender Mensch? Und wenn Sie mich fragen würden, Eckhard Krause, sind Sie ein moralisch hochstehender Mensch, würde ich sagen, wacke ich von mir nicht zu sagen. Oder ich würde sagen, ich bemühe mich. Auf einmal passt die Antwort. Aber Christ sein und anständig sein, ja, das gehört ganz eng zusammen in der Volksseele. Ja. Der will ein Christ sein, ja, jeden Sonntag rennt er zur Kirche und die soll er beim Alltag erleben. Ich sage, dann darum rennt er in die Kirche, ja, weil es mit dem Alltag nicht klappt. Ja. Ein Christ wird sich tatsächlich um die guten Weisungen Gottes kümmern. Ich glaube, dass da, wo Menschen versuchen, die Bergpredigt in ihrem Leben Raum zu geben, schon ein Stück Himmel auf Erden ist. Ja? Wenn man nicht mehr über andere böse redet, ja? Wenn man nicht mehr giert nach dem, was andere haben. Ja? Und diese vielen schönen anderen Anweisungen der Bergpredigt. Ich bemühe mich, das in meinem Leben umzusetzen. Ja? Und die 10 Gebote, dieses kleine, dusselige jüdische Volk, das waren ein paar tausend Leute, die Großmächte rechts und links und oben und unten, die haben das israelische Territorium sozusagen als Fußmatte benutzt, um ihre Weltgeschichte zu machen. Diese großen Völker, da war Israel eine kleine Nummer. Und dieses kleine Volk hatte 10 Gebote, die heute die Grundlage der UNO-Menschenrechtscharta sind. Das ist schon verrückt. Also, ich bemühe mich, diese Gebote zu halten. Und wenn es mir gelingt, bin ich ganz glücklich und ich spüre, das Leben wird schöner und bunter. Nur, wehe, ich messe meinen Glauben daran, was ich moralisch zu tun in der Lage bin. Sie kommen im wahrsten Sinne in Teufelsküche. Ja? Es ist auch unanständig zu sagen, Christsein heißt moralisch sein. Sind denn die Nichtchristen unmoralisch? Ich kenne so viele hochstehende moralische Leute, die sich verbitten würden, sich als Christen bezeichnen zu lassen. Ja? Und von denen können wir Christen noch handfest viel lernen. Ja? Also nochmal, Christsein heißt nicht gleichzeitig und automatisch moralisch anständig zu sein. Ich kenne viele Leute, die ein Leben lang Christen sind und haben mit der Moral dicke Probleme. Ja. Und nochmal, wenn sie darauf warten, dass sie erstmal so moralisch anständig sind, um dann zu sagen, ich bin ein Christ, da warten sie vergeblich. Können wir uns darauf einigen? Ja? Das vierte Missverständnis habe ich nicht bebildert. Das muss in die neue Folie dann rein. Ich sage das bewusst, dass das lange her ist, damit Sie nicht glauben, ich wäre immer so klug. Ja? Es gibt so Highlights auch in meinem Leben, in Begegnungen mit anderen Leuten. Ja? Und das war so ein Highlight. Ich war in einem Gymnasium, naturwissenschaftlichen Gymnasium. Und in diesem Gymnasium war in der Aula, waren die Oberstufen versammelt und in den Reihen standen Mikrofone und die Leute konnten unterbrechen und diskutieren. Das war zu der Zeit, wo man noch diskutierte, bevor man zuhörte. Ja. Und ich fing so gerade an, meinen Spruch zu machen. Da stand da so ein Schlags auf. Ja, ging ans Mikrofon und sagte, pass mal auf, Herr Pfarrer, Sie sind hier in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, hier wird nicht geglaubt, hier wird gewusst. Applaus. Ja. Er wollte sich gerade wieder lässig setzen. Ich sage, bleiben Sie stehen! Stand plötzlich auf. Ich sage, wetten? Wenn Sie sich setzen, sind Sie ein tiefgläubiger Mensch. Wollte sie wieder setzen, steht man! Ja, da merkte ich erst, der sah nur erwachsen aus, der gehorchte mir ja. Er blieb also wieder stehen. Und ich sagte, okay, naturwissenschaftlich exakt, wissen Sie, dass der Stuhl, auf dem Sie vorhin gesessen haben, Sie wieder trägt? Ja, klar! Und dann merkte ich, der war nicht nur vorlaut, der war auch klug. Er sagte, hielt einen Augenblick inne und sagte, ja, wenn man es genau nimmt, ich sage, bitte genau nehmen, naturwissenschaftlich. Wenn man es genau nimmt, dann weiß ich, dass er mich getragen hat. Ich sage, richtig. Und sie wollten sich einfach auf den Stuhl setzen, ohne zu prüfen, ob er sie auch trägt. Wissen Sie, was das war? Das war ein Glaubensakt. Und dann habe ich in diesem Vortrag, habe mich dann von meinem eigenen Thema abgewandt und habe in diesem Vortrag dann darüber nachgedacht, zusammen mit den Schülern, die waren da ganz schön ruhig, ja, dass Menschen mehr glauben, als sie meinen. Und dass sie viel zu viel glauben. Dass sie alles Mögliche glauben, ohne zu wissen. Ja. Und Glauben ist nicht anstatt Wissen, sondern Glauben ist die Konsequenz aus Wissen. Glaube ist viel mehr als Wissen. Wenn Sie alles wissen und nicht glauben können, kommen Sie nicht von der Stelle. Wenn Sie nicht glaubten, dass Sie heute Abend unfallfrei und unversehrt wieder zu Hause ankommen, Sie wären nicht aus dem Haus gegangen. Wer nicht viel weiß, kann ein herrlich unbeschwertes Leben führen. Aber wer nicht glaubt, ist lebensuntüchtig. Ich kannte mal jemand, der war 80 Jahre verlobt, weil er sich nie ganz sicher war. Das stimmt nicht. Das ist ein Glaubensakt, sich einem anderen Menschen anzuvertrauen. Ja? Wenn ich ins Flugzeug steige, ich habe weder die Kompetenz noch die Möglichkeit und keiner würde mich ranlassen, diese Flugmaschine erstmal zu untersuchen, ob der fliegen kann. Und ob der Pilot auch flugkundig ist. Ich setze mich da rein, vertraue einfach, das klappt schon irgendwie. Wir glauben unendlich viel. Und wir müssen uns eher ermahnen, doch mal ein bisschen korrekt danach zu fragen, ob das, woran wir glauben, worauf wir vertrauen, auch wirklich wert ist, dass man daran, darauf vertraut. Aber steht nicht in der Bibel, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben? Thomas-Geschichte. Ja? Das ist anders gemeint. Es soll diesen blinden Glauben nicht geben. Sie fangen an vielleicht, hingerissen von der Schönheit dessen, was sie gehört haben, sich hinzugeben an diesen Glauben, aber dann spätestens sollten sie anfangen, sehr konkret nachzufragen und ihren Glauben mit Wissen zu untermauern. Wie geht das im Christsein? Was kann man denn wissen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das schon an einem Abend gesagt habe, aber ich will es dann auf jeden Fall jetzt nochmal sagen. Sie können, ja, ich habe das gesagt mit dem Eiffelturm, Sie können die Botschaft nicht hinterfragen. Also wenn ich Ihnen sage, ich habe heute Morgen Gott gesehen und der hat mir Folgendes gesagt, da können Sie nur sagen, ja, da gibt es kein Argument dagegen. Ich komme mit dem Totschlagsargument, ich habe eine Offenbarung. Können Sie nichts gegen sagen. Ja. Mohammed hatte eine Offenbarung. Buddha hatte eine Erleuchtung. Ja. Und Jesus kommt und sagt, ich bin der fleischgewordene Gott. An mir könnt ihr ablesen, wer Gott ist. Ich und der Vater sind eins. Und da könnt ihr nichts mehr sagen. Muss man es einfach glauben? Nee. Sie haben nicht die Möglichkeit, die Botschaft zu hinterfragen, aber Sie haben die Möglichkeit, den Botschafter zu hinterfragen. Der ist nämlich da. Und ich würde nicht jedem glauben, der irgendwie hergelaufen kommt, um mir was zu erzählen, sondern ich würde prüfen, ist die Person, die mir hier etwas Wichtiges sagt, was ich nicht nachprüfen kann, ist die glaubwürdig oder ist sie nicht glaubwürdig? Und wenn ich das Gefühl habe, diese Person ist nicht glaubwürdig, sie ist nicht identisch mit dem, was sie sagt und was sie lebt und vieles mehr, dann würde ich sagen, nee, kommen Sie. Ja. Ich habe mich so mit den Scientologen nie beschäftigt. Ich habe mich mal mit dem Leben von Hubbard beschäftigt. Ich habe gesagt, nee, muss ich gar nicht gucken. Ja. So. Ich habe tiefen, tiefen Respekt vor allen religiösen Leuten. Aber ich hinterfrage die Offenbarer. Ja. Gautama Buddha. Verwöhntes Prinzensöhnchen wird mit 14, 15 Jahren zum ersten Mal ausgefahren aus dem Palästchen und er sieht die Wirklichkeit, sieht Leid, Sterben, Armut und Krankheit. Und sagt, das darf es nicht geben. Und entwickelt eine Ideologie, die mit aller Kraft versucht, die Empfindungen des Menschen zu töten. Selbst Glück ist im Buddhismus Leid, denn es kann ja aufhören. Und folglich, man soll sich über Glück nicht freuen, über nichts freuen, man soll ganz so apathisch den Dingen gegenüber sein. Der Buddhismus kommt hier ganz anders an, westernized und weichgewaschen. Ja, im Kern geht es darum, nicht eine Identität zwischen Leib und Seele und Ganzheitlichkeit, sondern im Kern geht es darum, der Mensch soll sich so apathisch den Dingen verhalten, dass er keinen Schmerz mehr fühlt, keine Lust mehr fühlt, kein Leid mehr fühlt, keine Angst mehr hat. Und Verehrte, für mich ist das Leben. Ja? Eine Angst zu haben, hat was für sich. Und dann sich zu freuen, dass es keinen Grund zu dieser Angst gibt. Leid zu haben, hat was für sich. Ja? Um zu ahnen, wie es ist, wenn man ohne Leid ist. Nacht hat was für sich, wenn es Tag wird. In der Dualität liegt die Spannung gerade. Also wie gesagt, der Mann ist mir nicht als Offenbarer interessant. Und das würde ich jetzt nie sagen, weil ich jeden Moslem verletzen würde. Ja? Und das will ich nicht. Aber wenn man sich das Leben von Mohammed anguckt, ja, der hat 28 Kriege geführt, um seine Ideologie an den Mann zu bringen. Der hat seinen Reichtum durch Raubzüge aufgebaut. Ja? Und während der Erzengel Gabriel den Menschen offenbarte, dass ein Mann drei Frauen haben darf, hatte Mohammed 11. Und dann erscheint in den späten Suren plötzlich die Offenbarung, dass der Prophet mehr haben darf. Und da finde ich, meine Güte, ich weiß nicht. Ja. Ich frage also nicht die hinterfrage nicht die Lehre, die kann ich nicht kontrollieren. Aber ich gucke, ob der Lehrer identisch ist, ob der glaubwürdig ist, ob der das lebt, was er sagt. Ja. Und da bin ich bei Jesus gelandet. Und fand jemanden, der nicht nur von Liebe redet, sondern zu Tode liebt. Ich fand jemanden, der nicht von Armut redet, sondern der wirklich arm war. Des Menschen so hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Der nicht von Humanität redete. Ja? Alle sind für den Menschen. Ja? Sondern der sich so hingegeben hat, bis zur Selbstaufgabe. Und da habe ich gesagt, wenn der mir was sagt, warum sollte ich da eigentlich zweifeln? Ich habe bei euch die Geschichte von dem Blindgeborenen gepredigt, Johannes 9. Traumhaft schöne Geschichte. Lesen Sie die mal nach, die ist so witzig und so klug und so geistreich und so tiefgründig. Johannes 9, tolle Geschichte. Ja. Nachdem Jesus diesen Blinden geheilt hatte, kriegte der Mordstrabbel da mit seinen Obersten in Jerusalem und viele Probleme. Am Ende trifft Jesus ihn wieder. Und stellt ihm eine Frage, glaubst du an den Sohn Gottes? Das war für einen Juden eine Unverschämtheit, so eine Frage überhaupt zu stellen. Das war ja das Grundbekenntnis des Judentums. Es gibt nur einen Gott. Und der fragt, die glaubst du an den Sohn Gottes? Und dieser ehemals Blinde sagt, ich, Herr, wie kannst du so eine Frage stellen? Sondern sagt nur, wer ist es? Ich will niederfallen und ihn anbeten. Und Jesus hätte sagen können, du, die Kuh da, das ist der Sohn Gottes. Und er hätte von der Kuh gebetet. Oder die Palme da, das ist der Sohn Gottes. Er hätte von der Palme gebetet. Er hatte ein Grundvertrauen in die Person. Und darum vertraute er der Botschaft. Ja? Also, nicht blind glauben. Gucken Sie, wer sagt Ihnen was. Ja? Oder der Erfinder der Mormonen. Ja, meine Güte, da kommt eine goldene Brille vom Himmel und ein goldenes Buch noch dazu und das wird übersetzt er und dann verliert er doch tatsächlich die goldene Brille und das goldene Buch. Ich weiß nicht. Ja. Ich habe da meine Fragen. Ja. Sondern, wer ist nun eigentlich ein Christ? Das ist so simpel und wir haben es ja gestern schon mal besprochen. Ja? Ein Christ ist, der darauf vertraut, Vertrauen heißt Glauben, ja? Der darauf vertraut, dass Gott in der Person Jesu eine Brücke geschlagen hat und dass die Trennung, die man Sünde nennt, für mich nicht mehr zutrifft. Ich bin mit Gott in Zeit und Ewigkeit verbunden und nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, noch nicht mal mein eigener Unglaube kann mich trennen, weil Gott sich mit mir auf Zeit und Ewigkeit verbündet hat. Das glaubt ein Christ. Punkt. Und alles, was jetzt noch dazu kommt, rings und rechts, das kann man so sehen, aber das ist die Mitte des Evangeliums. Gott hat sich mit mir versöhnt. Ich sagte gestern, diese tiefe theologische Einsicht von Karl Barth. Ja, Welt ging verloren, christlich geboren, freudig, du Christenheit. Ja, das sagt der Kilometer von Büchern geschrieben hat. Ja, das ist ein Christ. Ja. Machen wir das doch mal. Wir haben die Zeit nicht dazu. Ich würde Sie gerne noch mal so auf diese Person Jesu aufmerksam zu machen, von dem ich irgendwann an einem der Abende sagte, eine vertrauensbildende Maßnahme. Ja. Ich würde Sie gerne hineinnehmen in all die Begegnungen, die er mit Menschen gemacht hat. Das ist so faszinierend, das ist so rührend, das ist so herzergreifend, ja, dass ich mich dem ausgesetzt habe und habe mich immer in die Rolle dessen begeben, mit dem er gerade zusammen war. Machen Sie das mal. Sie werden tief ergriffen sein von dieser so identischen Person. Für mich heißt Glaube eine erotische Beziehung zu einer Person. Ich glaube, ist ja in sich kein Wert. Kommt daran, woran Sie glauben. Ich glaube an die Gewalt. Nein, ich glaube an diese Glaube dieser Person. Ich will Ihnen mal eine Geschichte von Jesus erzählen. Da kamen die klugen religiösen Führer des Landes zu ihm und kamen mit einer Frage. Es war aber keine Frage. Sie hatten die Antwort längst. Sie wollten ihn aufs Kreuz legen. Sie haben ihm sozusagen eine Zwickmühle gebaut. Ich kenne solche Frager. Ja, oft genug passiert mir das. Und da muss man ganz liebevoll und barmherzig sein und hinhören. Aber manchmal denke ich, Mensch, ich das durchschaue es doch. Du hast doch längst die Antwort. Du willst doch nur ein bisschen diskutieren. Das ist keine echte Frage. Die hatten auch keine echte Frage. Aber sie kamen mit der Frage, schleppten eine Frau herbei, stellten sie und legten sie vor Jesus und sagten, Herr Meister, dickes Problem. Wir haben die Frau im Ehebruch ertappt. Und Mose sagt, wer Ehebruch macht, soll gesteinigt werden. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir sie steinigen? Und sie waren sich ganz sicher, jetzt haben sie ihn in der Falle. Sagt er, steinigt sie, dann sagen sie, und du redest von Liebe und Vergebung? Sagt er, steinigt sie nicht, dann sagen sie, und du willst Gottes Sohn sein und hältst die Gebote nicht, die Mose uns gegeben hat. Also egal wie er antwortet, er hat die Arschkarte. Übrigens steht das wirklich in der Bibel. Bevor wir uns artig über den Koran auslassen, gucken Sie mal ins Alte Testament. Glücklicherweise gibt es das Neue und glücklicherweise gibt es nur ganz wenige Juden, die das Alte Testament fundamentalistisch auslegen. Ja. Und dass der Islam das tut, hat auch was mit einem Reifungsprozess zu tun. Ja. Es gibt so viele Muslim-Theologen, die es ganz anders sehen als diese fundamentalistische Auffassung, wenn einer klaut, muss ihm die Hand abgehackt werden oder gesteinigt werden, wie das also kürzlich noch wo irgendwo passieren sollte, ist dann glücklicherweise abgewandt worden. Also in der Bibel steht das auch. Aber übrigens steht da nicht, die Frau soll gesteinigt werden, sondern steht, beide sollen gesteinigt werden. Ja? Und das ist typisch für Moralisten, die sich auf irgendwelche heiligen Schriften berufen. Sie zitieren immer so, dass sie dabei gut wegkommen und dass der andere bestraft wird. Ja. Also, Jesus steht vor der Frage und sie stehen ganz interessiert da. Ah. Dann bückt sich Jesus und sagt, steinigt sie. Aber der unter euch, der ohne Schuld ist, der werfe bitte den ersten Stein. Und dann steht das so schön in der Bibel. Und dann gingen sie alle von ihrem Gewissen überführt von dannen, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Ja. Dann steht die Frau vor Jesus. Er ist nicht gegangen. Dann hebt er diese Frau auf, guckt in die Augen und sagt, wo sind die, die dich verklagen? Ich werde dich nicht verklagen. Geh hin und sei nie mehr von Gott getrennt. Das ist das, was bei Jesus ganz augenscheinlich ist. Er verurteilt die Taten der Menschen. Er sagt nicht, oh, ist egal, man kann ja mal Ehe brechen, wir wollen fünfe gerade sein lassen. Ja, so. Nein, nein, er verurteilt das. Geh hin, sündige hinfort nicht mehr. Ja. Aber er verurteilt nicht den Täter. Er trennt den Täter und die Täterin von ihren Taten. Versuchen Sie das mal in Ihrem Kopf mit Menschen zu machen, die an Ihnen schuldig geworden sind. Das ist ein schweres Ding, aber wenn Sie das mal einmal versucht haben, werden Sie merken, das macht eine unheimliche Befreiung, wenn Sie den Täter nicht mit der Tat behaften, sondern die Tat separieren. Ich erzählte, glaube ich, von meinem Vater, der, als ich 15 war, 65 war, das heißt, also ich habe immer einen Opa als Vater gehabt, überhaupt kein Verständnis gespürt von meinem Vater, keine Zärtlichkeit, das kannte er alles nicht. Und ich habe als Jugendlicher gegen ihn rebelliert, das war nicht von schlechten Eltern. Auch seine Ansichten waren so verquer, es war furchtbar. Und dann habe ich gelernt, den Täter von der Tat zu trennen und habe mir das Leben meines Vaters mal vor Augen führen lassen. Der kaum geboren seinen Vater verloren hat, der ist von der Mutter aufgezogen worden. Und dann all die Geschichten seines Lebens, am Ende wusste ich, der kann gar nicht anders. Und ich habe mich mit der Person versöhnt und die Tat kritisiert. Das ist das, was Jesus macht. Du kommst zu ihm und er umarmt dich und sagt, herzlich willkommen. Ich habe dich lieb, ich werde dich nicht lassen. Ich werde alles für dich tun, dass dein Leben gelingt. Und gleichzeitig sagt er, und das, was du tust da, das mag ich überhaupt nicht. Lass es, ich gebe dir Kraft dazu. Fantastisch. Ja? Das ist die Art und Weise Jesu. Und so ging er mit der Frau um. Was heißt denn nun, ich sage es mal anders, wie bestätigt sich nun für mich, dass dieser Jesus wirklich mehr war als ein Mensch? Ein hochstehender, ein faszinierender Mensch. Ein moralisch großartiger Mensch. Wäre das so, wenn man alles andere ausblendet, dass er wirklich moralisch so hochstehend war? Wenn jemand von sich behauptet, ich bin Gott, der muss doch irgendwo eine Macke haben. Ja? Es gibt eine einzige Geschichte, um die ich bis zum Verrecken kämpfen würde. Der große Philosoph Paulus hat das Abendland ja missioniert und hat das Christentum nach Europa gebracht. Und gucken Sie mal nach, der erzählt nicht ein einziges Wunder von Jesus. Das brauchten die Juden, die wollten also diese ganzen Wundergeschichten haben. Die mögen so stattgefunden haben, ich habe gar keine Frage daran. Müssen nicht alle, aber können. Ja? Paulus hat kein einziges Wunder erzählt. Aber an einer Stelle wird dieser Mann knochenhart mit einer Behauptung, nämlich, dass dieser Jesus von Nazareth gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Das ist der Knackepunkt an dem Leben Jesu. Wenn er nicht auferstanden ist, dann ist er ein großer Zeitgenosse gewesen, wie Goethe oder wie Mahatma Gandhi, der aufersteht, wenn man über ihn denkt und spricht und redet. Aber er bleibt ein Mensch und hat das Zeitliche gesegnet, wie jeder andere Mensch auch. In der Auferstehung Jesu bekennt sich Gott zu dieser Person und sagt, das, was er gezeugt hat, das, was er gelebt hat, das bin ich. Und natürlich ist bis auf diesen Tag die Auferstehung Jesu ein Treppenwitz. Selbst viele meiner Kollegen glauben das nicht. Ja. Ich war übrigens in Greifswald in einem Podiumsgespräch mit Studierenden vieler unterschiedlicher Disziplinen. Da waren Historiker bei, da waren Mediziner bei, da waren Soziologen dabei. So. Und wir diskutierten über die Frage, ist es möglich, dass Christus auferstanden ist oder nicht? Und wissen Sie, was rauskam? Wir waren uns am Ende alle einig, obwohl die anderen keine überzeugten Christen waren. Es ist möglich. Naturwissenschaftlich überhaupt kein Problem. Historisch überhaupt kein Problem. Zugegeben, vor 60, 70 Jahren wäre so eine Antwort nicht gekommen. Da glaubte die Naturwissenschaft noch an unumstößliche Gesetze. Aber seit Heisenberg, seit Einstein, wissen wir, es gibt keine absoluten Gesetze, sondern alles verhält sich relativ. Kürzlich in Heidelberg hat ein Professor vor meinem Vortrag geredet und hat gesagt, dass ein Kaffee, der kalt wird, auch wieder warm wird. Es dauert nur ein bisschen. Das hat er physikalisch erklärt, habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber was ich verstanden habe, ist die Relativität dessen, was wir früher für Gesetze hielten. In der Regel stimmt das. Wenn ein Mensch stirbt, ist er tot. Aber es kann Ausnahmen geben. Und der Historiker sagte, wenn er nicht auferstanden ist, dann müssen Sie das Phänomen erklären, dass aus einer kleinen, ungebildeten Schar von Fischern, die tödlich verängstigt waren nach dem Tod Jesu, plötzlich eine Bewegung entstand, die innerhalb von 200 Jahren das gesamte römische Weltreich zusammenbrechen ließ. Dieses Phänomen müsste man erklären. Sie haben ihn gedoubelt. Es gab ja einige Dinge, die Menschen überlegt haben. Nein, Paulus sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Das älteste Zeugnis über die Auferstehung Jesu im ersten Brief des Paulus an die Korinther. Er wird auf das Jahr 49 datiert, also ungefähr 15, 16, 14 Jahre nach dem Tod Jesu. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Und dann sagt er, viele haben ihn gesehen. Und dann zählt er Namen auf. Und dann zählt er ganze Gruppen auf. Dann sagt er, einige sind schon tot. Aber die anderen könnt ihr fragen. Sie sind ihm als Auferstandener begegnet. Und nun müssen Sie wissen, die Post im Römischen Reich von Jerusalem nach Korinth dauerte höchstens eine Woche. Die hatten ein System entwickelt, sonst hätten die gar nicht ihr Imperium so halten können, mit Boten die Nachrichten zu überbringen, sodass sie also schneller waren, als heute die Post manchmal ist. Und wenn das ein Märchen gewesen wäre, das hätte sich gar nicht leisten können. Die Leute hätten nachgefragt, bei so einer sensiblen Geschichte allemal. Märchen beginnen anders. Märchen beginnen mit, es war einmal. Und wenn man fragt, wann, bitteschön, vor langer, langer Zeit. Wo war das denn? In einem fernen Land. So beginnt Märchen. Paulus sagt, es war am dritten Tag des Passa in Jerusalem, nennt Ross und Reiter, nennt Namen und Personen, die man fragen kann. Und beschreibt dieses Phänomen und sagt, wenn das nicht wahr ist, ist alles andere, was wir von Jesus lernen oder über ihn wissen, töricht. Ist er nicht auferstanden, dann ist alles umsonst. An der Frage, das ist das einzige Wunder, das Paulus in all seinen Briefen, in all seinen Predigten beschreibt. An der Frage steht und fällt alles. Ist er oder ist er nicht? Er ist wahrhaftig auferstanden. Und nun müssen Sie sich das ein bisschen anders vorstellen, als das kleine Fritzchen immer denkt. Da geht nicht Jesus über die Straße und da sagt der Paulus oder Petrus, Mensch, da ist er, hallo! Sondern der Auferstandene erschien anders als der vorher im Fleisch Lebende. Da kommt zum Beispiel eine gute Freundin, die Schwester von Lazarus, mit der Maria, da hat Jesus gerne abgehangen. Wenn er mal so richtig müde war, dann ist er nach Bethanien gegangen und hat gesagt, kommt Leute, ich habe jetzt, brauche einfach mal Ruhe. Und dann hat Maria und Martha haben ihn versorgt und Lazarus, mit dem hat er diskutiert. Das waren ganz enge Freunde. Und nach dem Tod, es war ja dieses heilige Passafest und da durfte man nicht arbeiten, wurde der Leichnam einfach nur in eine Grabhöhle gestellt. Und nach dem Passa wollten dann die Frauen vor allem diesem Leichnam die letzte Ehre erweisen. Das hieß ihn einbalsamieren und ein Leichentuch tun. So war das. Und dann kam Maria des Morgens am dritten Tag nach dem Passa in den Garten, wo man ihn beerdigt hatte, wie hieß er? Der ihm das Grab gegeben hat?
Der ihm das Grab?
Ja. Josef von Arimathäa. sagte seine Frau zu ihm, du kannst doch nicht dieses teure Grab einfach abgeben. Sagte ja. Ja. Du kannst doch nicht einfach das teure Grab abgeben, sagte Josef von Arimathäa, ist ja nur fürs Wochenende. Hm? Das steht nicht in der Bibel. Maria kommt zum Grab, sieht, der Grabstein ist aufgerollt, das Grab ist leer. Wut steigt in ihr hoch, Grabschändung. Ja, noch nicht mal Toten lassen sie ruhen. Und ist traurig, ist wütend, dreht sich um, da kommt gerade der Gärtner, der für diesen Garten zuständig ist, und faucht ihn an und sagt, wo haben sie ihn hingetragen? Du musst das doch wissen. Und dann sagt dieser Gärtner, Maria. Und indem er dieses Wort ausspricht, erkennt Maria, das ist der auferstandene Herr. Zwei, die zum weiteren Freundeskreis gehörten, gingen traurig und total zerschlagen zurück in ihr Dorf, nachdem sie das Passa erlebt hatten und die Kreuzigung Jesu, und waren tief enttäuscht. Und das einzige Thema auf dem Weg, das sie hatten, war, wie konnte das passieren? Gesellt sich ein Wanderer zu ihnen und sagt, worüber redet ihr denn die ganze Zeit? Ja, sagte, du scheinst wohl der Einzige zu sein, der nichts begriffen hat. Ja? Sie haben Jesus getötet. Dann beginnen sie ein bisschen zu diskutieren und dieser Wanderer ist offensichtlich sehr schriftkundig, kennt sich also in der Bibel aus, und versucht ihnen zu erklären, dass da schon mal was steht, dass jemand wieder aufersteht. However, als die Wanderer vor ihrem Haus sind, sagen sie zu dem, der sich da zu ihnen gesellt hat, also wenn du willst, kannst du bei uns übernachten, es ist weit und wir sind gastfrei. Ach so, dann nehme ich gerne an. Und dann setzen sie sich zu Tisch und dann tut der Gast etwas, was nur der Hausherr tut. Ja? Er nimmt, das ist die Eröffnung des Mahls, das Brot vom Tisch und bricht es. Und damit ist das Mahl eröffnet. Und indem er das Brot nimmt und bricht, erkennen die beiden, das ist er, das ist Jesus. Und die Jünger hatten auch Angst, als es Jesus gekreuzigt wurde, ja, dass man sie irgendwann holt. Und nach diesem grauenvollen Tod am Kreuz haben sie sich eingeschlossen, wollten nicht mehr predigen, nichts mehr sehen, nichts mehr hören, aus Angst, dass sie selber gefangen genommen werden. Und auf einmal, mitten unter ihnen, plötzlich steht ein Geist. Sie erschrecken. Ja. Und dann sagt dieser Geist, kommt Jungs, gebt mir was zu essen. Ein Geist isst nicht. Und dann geben sie was zu essen und in dem Augenblick erkennen sie, das ist Jesus. Verstehen Sie, der Auferstandene kommt anders als so, wie er im Leib gewesen ist. Paulus zieht, bevor er Christ wurde, in Richtung Damaskus, um im Namen der Juden die Christen dort auszurotten. Und kurz vor Damaskus, und das ist auch spannend, die Beschreibungen sind unterschiedlich dieses Ereignisses. Ja? In der einen Beschreibung wird er von Blindheit geschlagen und hört eine Stimme, ja, die anderen auch hören. In der anderen Beschreibung hört andere die Stimme nicht. Auf jeden Fall hört Paulus diese Stimme für sich. Saul, was verfolgst du mich? Und Paulus begreift in dem Augenblick, das ist die Stimme des Auferstandenen. Werte, ich war ein so ignoranter Atheist, der mit seiner religiösen Tradition vollkommen gebrochen hatte. Ja? Es ging mir schlicht nur um Kohle, um Vergnügen und das war der billigsten Sorte Sex und Saufen, ja? Und habe ein dickes Geschäft gemacht als Kaufmann im Iran. Und dann war da Teran Pars, das ist so eine edle Gegend, das ist am Elbrusgebirge, da kann man von oben auf die Stadt sehen, das ist eine edle Strecke. Und wir hatten zu dritt ein Haus gemietet, mit einem Swimmingpool, die anderen beiden waren auch Kaufleute. Und wir saßen besoffen am Pool und plötzlich bewegte sich das Wasser des Pools. Und wir dachten, naja, etwas bewegt sich. Es kann auch sein, dass wir besoffen sind. Und dann machten wir das Radio an, der AFN, amerikanische Soldatensender, das war zur Zeit des Schahs. Und da hörten wir ein Erdbeben in Dan Isfahan. Da war ein richtiges Erdbeben, haben wir noch nie gesehen. Wir haben uns besoffen ins Auto gesetzt und sind in Richtung Dan Isfahan gefahren und kamen am Morgen an, waren inzwischen nüchtern und sahen ein Trümmerfeld, viele Sterbende, viele Schreiende, viele Verletzte und viele Tote. Ja, hatte ich noch nie gesehen. Meine Freunde auch nicht. Und meine Freunde, wir haben uns das dann angeguckt, setzten sich wieder ins Auto und sagten, boah, das ist ja ein Ding, das ist ja furchtbar, das ist ja ekelhaft, also was da alles so passieren kann. Und wir fuhren zurück. Und ich war die ganze Zeit still. Mir war das damals so, als hätte jemand vor meinem geistigen Auge einen Vorhang vorgezogen und hat gesagt, das Einzige, was du von deinem Leben mit Sicherheit weißt und erreichen wirst, ist das, was du gerade gesehen hast. Und das hat mich auf die Spur gesetzt, anzufangen, über mein Leben nachzudenken. Was mache ich da eigentlich? Und wenn das Ziel Katastrophe ist, ist jeder Weg dahin auch Katastrophe. Und ich habe angefangen, eine Kirche aufzusuchen, bin dummerweise in die deutsche lutherische Gemeinde in Teheran gegangen. Und das war so ein junger Pastor, der wollte mich therapieren. Er sagte, ich wäre so durchgeknallt, psychisch irgendwie überreizt. Und ich sagte, nein, ich habe ein Glaubensproblem. Gibt es das oder gibt es das nicht mit der Auferstehung und dem ewigen Leben? Ja, das ist schwierig, ich merke schon, das war nicht mein Klient. Und dann wusste ich, es gibt noch eine anglikanische, englischsprachige Kirche und bin dann ein paar Tage später in diese Kirche gegangen. Und da war so ein alter Daddy, ja, ein bisschen dickbäuchig und hier so Pinguin mit Stehkragen. Und der qualmte so eine dicke Pfeife, man konnte ihn gar nicht so richtig erkennen, in seinem Arbeitszimmer. Ja. Und ich ging zu ihm als junger Bengel, ich war damals 23, und sagte, ich brauche ein Gespräch. Ich kann das mit der Auferstehung nicht glauben. Ich habe da gerade ein Erdbeben mit diesem furchtbaren Tod und mir steht mein eigener Tod vor Augen, ich kann das nicht glauben. Und dann fing er an, mir die ganzen Geschichten aus der Bibel zu erzählen, wie Tote auferweckt worden sind und wie Jesus auferweckt wurde von den Toten. Ich sagte, die kenne ich alle, alles im Kindergarten gehört. Ich kann es nicht glauben, das ist mein Problem. Und dann guckt er mich ernst an und sagt, das war die Frage meines Lebens. Können Sie nicht oder wollen Sie nicht? Schlichte Frage. Ich habe einen Augenblick nachgedacht und gesagt, eigentlich will ich. Ich kann nicht. Och, sagte er, da haben Sie kein Problem. Ich sage, wie jetzt? Ja, ich schenke Ihnen den Glauben. Da bin ich zum ersten Mal hellhörig geworden. Ich sage, nee, wie denn? Ja, sagt sie, ich spreche Ihnen ein Gebet, Sie beten das, wir gehen in die Kirche vor dem Altar, Sie beten das Gebet, dann stehe ich auf, lege Ihnen die Hände auf und spreche Ihnen zu, dass Sie mit Gott in Zeit und Ewigkeit verbunden sind, und dann können Sie glauben. Ich sage, nee, 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 nee. Und bin gegangen. Etwa 10 Tage, 14 Tage, ich weiß nicht mehr genau, später rief ich nochmal an bei dem Popen und sagte, gilt das noch? Ja, Sie können gerne kommen. Dann bin ich nochmal von Teheran Pass in die Innenstadt von Teheran gefahren. Er war da, machte auf und sprach mir ein Gebet vor. Es war in Englisch, es ist 40 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau. Aber es war etwa so, Gott, ich möchte gerne das, dass du bist. Ich möchte an dich glauben. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte zu dir gehören. Ja? Vergib mir, dass ich mich so lange nicht um dich gekümmert habe, aber ich möchte gerne glauben. So ungefähr war das Gebet. Hat er mir einen Satz vorgesprochen, sagte, sprechen Sie nach. Ich habe ihn nachgesprochen, einen anderen Satz vorgesprochen, ich habe ihn nachgesprochen, dritten, vierten, fünften Satz und ich habe zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder gebetet. Ja? Dann stand er auf, legte seine Hände auf mich und sprach mir zu, dass ich jetzt in Zeit und Ewigkeit mit Gott verbunden bin, dass niemand und nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Ich bin sicher, später habe ich diese Stelle gefunden. Es war sicherlich Römer 8, dieser Zuspruch eben. Ja. Und wisst ihr, was passierte? Achso, und dann sagte er, so jetzt sagen Sie ein Dankeschön bei Gott. Und ich habe zum ersten Mal frei gebetet wieder nach vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich konnte es. Und ich stand auf und, ja, ich glaube jetzt. Ich habe 1000 Fragen gehabt, habe heute noch 1000 Fragen, aber das, was da passiert ist, hat sich nie mehr verändert. Ich habe Ihnen solch ein Gebet mitgebracht. Und ich werde etwas tun, was wir nur ein einziges Mal getan haben bisher, nämlich ein Gebet zu sprechen. Vielleicht ist es Ihres. Vater im Himmel, du hast mich gerufen, bist mir in Liebe nachgegangen, beginnst mein Misstrauen zu heilen, dir vertraue ich mich an. Jesus Christus, du sprichst mich frei von belastender Vergangenheit, du nimmst mich an, so wie ich bin, dafür danke ich dir. Du hast längst Ja zu mir gesagt. Im Glauben antworte ich mit meinem Ja zu dir. Guter, treuer Gott, erfülle mich mit deinem Geist, stärke meinen Glauben, zeige mir meinen Platz in der Gemeinde. Lass mich für dich da sein. Zu dir will ich gehören im Leben und im Sterben. Amen. So ungefähr war das Gebet, das ich 1962 in Teheran gesprochen habe. Und seitdem habe ich dieses Gebet, und ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen auf diese Weise den Glauben geschenkt bekommen haben. So einfach ist das. Es ist ein Wunder, dass das plötzlich sich ereignet. Man muss es einfach erfahren und sich darauf einlassen. Ich gebe Ihnen dieses Gebet am Ausgang, jetzt bevor Sie in die kreative Pause gehen, mit. Und dann können Sie in der Gruppe mal miteinander diskutieren oder nachdenken, warum das Ihr Gebet sein könnte oder warum es nicht Ihr Gebet sein könnte. Und dann werden wir nach der Pause noch zu einem Abschluss kommen. Ich will Ihnen gerne noch eine Geschichte am Ende des Abends erzählen, die viele von Ihnen kennen. Ähnlich wie Psalm 23 gehört diese Geschichte zur Weltliteratur. Es ist eine Beispielerzählung. Menschen kommen zu Jesus und sagen, wer bist du eigentlich? Wir kriegen dich nicht auf die Reihe. Auf der einen Seite bist du ganz fromm, auf der anderen Seite feierst du mit Huren und mit römischen Kollaborateuren. Wir begreifen dich nicht, wer bist du? Und auf diese Frage antwortet Jesus mit drei Beispielerzählungen. Und eine von diesen dreien ist in die Literatur eingegangen unter dem Stichwort verlorener Sohn. Jesus erzählt, ein reicher Großgrundbesitzer lebte, wie das üblich war damals im Orient, mit seiner Familie zusammen im Clan und sie gemeinsam bestellten ein großes Gut. Und irgendwann, ich denke, er wusste es selber nicht, kroch in dem Jüngeren die Schlange hoch. Meint es Vater wirklich gut mit mir? Er führt mich am Leben vorbei. Die Musik spielt draußen. Hier ist nur Gehorsam, Malochen. Vater gängelt mich, er bevormundet mich. Ich will mich emanzipieren. Und dann nimmt er allen Mut zusammen, stellt sich vor seinen Vater auf und sagt, Alter, du bist für mich gestorben. Denn nur so kann man erben. Gib mir, was mir gehört. Und dann ziehe ich meine eigene Linie. Ja, es kann gut sein, dass es solche Väter gibt, von denen man sich mit Gewalt lösen muss. Und die auch Diktatoren sind. Und somit nach dem Motto, solange du die Füße unter meinen Tisch legst und so. Das war dieser Vater aber nicht. Er wusste, man kann Liebende nicht zwingen. Er hätte sagen können, du kriegst gar nichts. Setz dich hin, putz dir die Nase. Du kriegst so viel wie Dreck unterm Finger. Aber Vater gibt. Er weiß, Liebe kann man nicht erzwingen. Wenn er gehen will, soll er die Freiheit haben. Und er gibt ihm alles, was er hat. Jugend, Schönheit, Energie, Fantasie, Zeit, Kraft. Und der Junge packt ein und geht. Und ist stolz, sich vom Alten emanzipiert zu haben. Was er nicht sieht, ist, dass in dem Augenblick, als er den Hof verlässt, der alte Vater in Tränen ausbricht. Das Objekt seiner Liebe ist ihm verloren gegangen. Diesen Schmerz hat er so nicht gesehen. Und das Leben gelingt ohne Vater. Er lebt herrlich und in Freuden, wie das im Märchen so schön heißt. Und dann wird in dieser Erzählung gesagt, es kam eine Teuerung und er hat alles verloren. Und wurde zum Hirten, Schweinehirt, das muss man mit den Ohren eines Juden hören. Und am Ende hat er noch nicht mal gekriegt, was die Schweine zum Fraß hatten. Der Herr, bei dem er angestellt war, war brutal und ichsüchtig. So die Geschichte. Ich glaube, ich jedenfalls kann sie gut nachvollziehen, auch wenn ich nie bei den Schweinen gelandet bin. So ist Leben. Solange ich etwas zu geben habe, Jugend, Schönheit, Beziehungen, Geld, habe ich Leute um mich herum. Wenn ich am Ende nichts mehr zuzusetzen habe, wird es einsam. Und dann steht in der schönen Luther-Übersetzung ein wunderbarer Satz. Da schlug er in sich. Normalerweise, wenn Leute gegen die Wand laufen, schlagen sie um sich. Sie machen alle anderen dafür verantwortlich, nur nicht sich selbst. Meine Kindheit, mein Vater war ein Tyrann und deshalb bin ich so oder tausend Dinge. Aber es bringt überhaupt nichts. Er schlägt in sich und erinnert sich an seinen Vater. Ich glaube, dass wir Menschen so etwas wie eine Urerinnerung haben. Das wird nochmal ein Forschungsthema sein, um das ich mich kümmere. Ich habe das Gefühl, dass wir Menschen uns sehnen, entweder nach zurück oder nach vorne. Und dieses, wie schön war es doch in der Jugend und so, das war gar nicht schön. Aber wahrscheinlich leben wir mit einer Urerinnerung, als hätten wir das mal gehabt. Vielleicht kommen wir ja aus der Ewigkeit und wandern durch die Zeit und sehen uns immer wieder zurück nach dem, was wir gehabt haben, jenseits von Eden. Auf jeden Fall erinnert er sich und sagt, so schlimm war mein Vater eigentlich nicht. Er war wenigstens gerecht. Die Arbeiter hatten es besser bei ihm als ich jetzt hier. Und dann fasst er einen religiösen Vorsatz. Er wird zu Kreuze kriechen. Er wird sagen, ich bin ein schlechter Kerl gewesen und ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und hofft darauf, dass wenn er diese Zerknirschung zeigt, das Vaters Herz dann gerührt und er ihn wenigstens als Arbeiter auf seinem Gut wieder anstellt. Und nach diesem, er schlug in sich, kommt ein zweites schönes Wort. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will mich öffnen, nicht dicht machen, aufmachen. Und wenn Christsein Religion wäre, so wie wir es gestern besprochen hätten, dann müsste jetzt der ganz komplizierte Weg beschrieben werden, wie ein Mensch sich langsam zu Gott nähert und wie er immer wieder zurückfällt und Zweifel hat und tausend Sachen. So aber ist die Erzählung nicht, sondern in dem Augenblick, als da steht, ich will mich aufmachen, wird die Geschichte von der Seite des Vaters erzählt. Und sie beginnt mit dem Satz, da er ihn von ferne sah. Was hat der Alte eigentlich die ganze Zeit gemacht? Der saß auf dem Hof, auf der Bank, die hielten ihn alle für durchgeknallt und guckte nur in die Richtung, in der sein Sohn vor Jahren verschwunden ist. Liebe macht einen Narren noch törichter. Und er sieht ihn von fern. Der ist zerlumpt, unrasiert. Das, was ihn früher als großherrschaftlichen Sohn ausmacht, ist alles weg. Aber Vater erkennt von ferne in dem entstellten Antlitz, das ist ein Teil von mir. Der Theologieprofessor und Dekan hier der Universität in Hamburg vor vielen Jahren, Helmut Thielicke, hat zu dieser Geschichte gesagt, Gott erkennt selbst im entstelltesten Antlitz eines Kindesmörders noch seiner Ebenbildlichkeit. Das ist jemand, der gehört zu mir. Und dann erzählt er nicht, der Vater stand da, breitbeinig die Arme verschränkt, und das schau her, der Sohn, da wollen wir mal gucken. Ich habe es ihm gleich gesagt, irgendwann wird er scheitern, er wird zu Kreuze kriechen. Mal gucken, was er sagt. Hä? Sondern da steht, er lief ihm entgegen. Ein jüdischer Patriarch schreitet. Aber er sieht seinen Sohn und rennt auf ihn zu, fällt ihm um den Hals und küsste ihn. Habt ihr im Hinterkopf, warum lässt du dich mit diesem Schmutzvolk ein? Du bist doch ein religiöser Mann. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dann beginnt der Sohn seine religiöse Pflichtübung, nämlich seine Zerknirschung zu zeigen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und jetzt müsste eigentlich stehen, mein Sohn, weil du endlich deine Schuld eingesehen hast, will ich großherzig sein. Aber Vater geht nicht mit einem einzigen Wort auf diese Bußübung ein, sondern klatscht in die Hände, ruft seine Diener und sagt, bringt ihm das Kleid. Der ist auf dem Hof, der stinkt noch Schwein. Und er kriegt dieses Kleid angezogen, das nicht nur Schmuck war, sondern da war eine Borde unten dran, die zeigte, dass er zum Clan gehörte. Und die Knechte des Vaters stehen da, der ist doch durchgeknallt, der Alte. Der kommt da wieder, macht einen Spruch und Vater gibt ihm gleich die Familienzugehörigkeit wieder. Vater klatscht nochmal und bringt den Ring. Und dann bringen sie ihm den Ring. Vater steckt ihm ihn an, das war mehr als ein Schmuckstück, das war der Siegelring, sozusagen die Golden American Express Card. Ja? Er sagt, Vater, was machst du da? Der kann dich doch linken. Der kommt hier, macht einen Spruch, lass ihn doch erst mal zeigen, dass es ehrlich meint. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ja? Kleinen Anfang, sich hocharbeiten, hätte jeder verstanden. Aber der kommt auf den Hof, kriegt das Kleid, kriegt den Ring, noch Schuhe an, denn nur Sklaven gehen barfuß und dann gehen sie ins Haus. Jetzt erwartet man, jetzt wird Vater doch mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Nix da. Sie feiern ein Fest. Alles, was Küche und Keller hergibt, wird aufgetragen. Das Haus ist illuminiert. Sie feiern und die Gläser klingen und Musik ist da. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Kein Vorwurf, keine Standpauke, kein Gericht, sondern nur unbändige Freude. Er ist wieder da. Sie ist zu mir zurückgekommen. Ja? Dann kommt, erzählt Jesus, der zweite Sohn von der Arbeit. Der Zurückgebliebene, der Angepasste, der Religiöse, der immer strebend sich bemüht. Und er riecht den Braten, im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne. Musik und das Haus ist hell erleuchtet. Und er ist sich nicht zu schade, nicht zu Vater zu gehen, sondern zu einem der Knechte zu gehen. Was ist denn hier los? Und der Knecht selber noch fasziniert von der Freude des Vaters strahlt zurück und sagt, ihr Bruder ist wieder da. Ich habe keinen Bruder. Und er wollte nicht reingehen. Jetzt muss Vater nochmal raus. Er läuft auch dem Angepassten, dem Religiösen, dem Braven, dem Edlen, dem Humanisten entgegen und sagt, Junge, freu dich, dein Bruder ist wieder da. Ist das der, der sein Gut durchgebracht hat mit Huren und Prassen? Jetzt kommt zum ersten Mal Vorwurf, Anklage, nicht vom Vater, sondern von den zurückgebliebenen Söhnen und Töchtern. Ich habe, als ich diese Geschichte vor vielen Jahren zum ersten Mal meditierte, richtig eine Gänsehaut bekommen und habe gedacht, was wäre wohl gewesen, wenn dieser Sohn auf dem Weg nach Haus zuerst in die Hände seines Bruders gelaufen wäre? Der hätte ihm schon gesagt, wo er hingehört. Und das ist fast ein physisches Leiden. Ich sehe so viele Menschen, die Lust haben wieder auf Gott. Ich sehe so viele Menschen, die Lust haben wieder auf Hoffnung und auf eine neue Perspektive und die sich deshalb dem Glauben nähern. Und dann laufen sie in die Arme der Religiösen. Die sagen, ja, so nicht. Also hier einfach kommen und hier mitmachen und glauben, dass alles gut wäre. Nein. Kultur. Opfer. Dann vielleicht. Nein, so ist Gott nicht. In der Religion kriegt der Gläubige, wenn er Glück hat, am Ende eines strebsamen Weges einen Lohn, Himmel. Im Evangelium gibt es alles am Anfang. Alles gleich. Der sich aufmacht, erfährt, dass Gott ihm mit ausgebreiteten Armen entgegenläuft, ihn an sein Herz drückt und sagt, es ist alles gut. Und darum ist Evangelium, ist ein griechisches Euangelion, ist Evangelium eine frohe Botschaft. Wir werden morgen Abend darüber nachdenken, was passiert jetzt eigentlich, wenn man in die Arme Gottes läuft. Kriegt man Flügel oder einen Heiligenschein oder was passiert da eigentlich? Das kriegen wir morgen. Ich freue mich auf morgen und freue mich vor allem dann auf unseren letzten Abend am Donnerstag. Da feiern wir ein Fest. Ein schönes Fest. Jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Abend, eine geruhsame Nacht. Wer sagt das immer? Der Wickert. Eine geruhsame Nacht. Und dass Ihnen gelingt, was Sie sich morgen vorgenommen haben und wir uns fröhlich am morgigen Abend wiedersehen.